schon auf der Folie. Jetzt kommt das Kapitel 7. Und wir haben zuerst die Verse 1 bis 10. Wir können die gerade mal lesen. Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte, und der ihn segnete, dem Abraham auch ein Zehntel von allem zuteilte, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit ist, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, nicht Anfang der Tage noch Ende des Lebens hat, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht ist, bleibt Priester für immer. Es geht hier um diesen Melchisedek, von dem wir schon mehrmals gehört haben. Dieser Satz, wir haben jetzt einen ganz langen Satz gelesen. Dieser Melchisedek, und dann ist eine Klammer auf, und dann wird vieles über den Melchisedek gesagt, und dann heißt es am Ende von Vers 3, bleibt Priester für immer. Also das ist der Kernsatz. Dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Jetzt müssen wir mal schauen, wer dieser Melchisedek ist. Von dem ist die Rede in 1. Mose 14. Und da gibt es so eine Geschichte, da gab es einen Krieg, so einen kleinen Weltkrieg. Und ich habe hier eine Landkarte, um euch zu zeigen, da waren vier Könige aus dem hohen Norden von Israel, weit im Norden von Israel, eigentlich schon beim Euphrat oben, dort wo der große Fluss, der große lange Fluss fließt, noch höher als Damaskus, da kamen die runter, die Feinde. Da seht ihr so einen weißen Weg. Und da kamen die Feinde runter, das waren vier Könige mit ihren Heeren, haben sich zusammengetan und die kämpften gegen die Kanaaniter. Und vor allem dann auch gegen den König von Sodom und von Gomorra und von Zoar und noch anderen Städten in der Gegend von dem Toten Meer. Ihr seht dieses blaue, den blauen Flecken im Land Israel, das ist das Tote Meer. Und diese Könige kamen da und haben gekämpft und haben den König von Sodom und den König von Gomorra und von den anderen Städten gefangen genommen und haben alles, was sie hatten, mitgenommen, eingepackt und verschleppt. Und auch den Lot, den Neffen von Abraham, der wohnte nämlich auch in Sodom, den haben sie auch mitgenommen. Und auch alles, was er hatte, haben alles mitgenommen. Und auch seine ganze Familie. Und als der Abraham das hörte, hat er seine Soldaten gerufen. Der Abraham, der hatte nämlich viele Knechte. Der hatte allein schon 318 hausgeborene Knechte. Die hat er alle zusammengerufen. Die waren aber geübte Knechte. Das heißt, die konnten gut umgehen mit Waffen. Und die haben sich dann wahrscheinlich auf Kamele gesetzt und sind da im Eilzug hinaufgeritten nach Richtung Damaskus und haben die Feinde verfolgt. Und dann haben sie in einem Überraschungsangriff, haben sie in der Nacht die Feinde besiegt und haben den Lot befreit und den König von Sodom befreit und König von Gomorra und so weiter. All die haben sie befreit und haben die alle zurückgebracht, zusammen mit all dem, was sie hatten, alle ihre ganzen Besitztümer, die Feinde da mitgenommen hatten. Alles hat Abraham wieder zurückgebracht. Und als sie zurückgekehrt waren, da kam der König von Sodom mit einem feierlichen Zuge und wollte den Abraham belohnen. Und für seine Tat, er hat sein ganzes Leben und haben die ihm ja verdankt. Nun, die haben dann, und während der König von Sodom dann kommt, näher zu Abraham kommt, um ihn zu belohnen, da kam wer anderer dazwischen. Und dieser andere, der dazwischen war, das war dieser Melchisedek. Das war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er war ein König von Jerusalem. König von Salem. Salem ist der alte Name von Jerusalem. Und dieser König von Jerusalem, der zugleich auch ein Priester Gottes des Höchsten war, kam zu Abraham knapp bevor der König von Sodom kam und hat zu dem Abraham gesagt: Gesegnet bist du von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und da hat Abraham etwas gelernt. Gott ist der Höchste, Gott gehört Himmel und Erde, Gott besitzt alles. Und Gott war es, der mir geholfen hat, nicht meine guten Soldaten und meine guten Kamele oder so. Nein, Gott war es, der letztlich den Sieg gegeben hat. Gott gehört alles. Und da lesen wir, dass er ihn gesegnet hat. Dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, als er zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hat. Der ihn segnete, heißt es hier. Der hat ihn gesegnet. Und dem hat dann der Vers 2, dem Abraham auch ein Zehntel von allem gab. Also ein zehnten Teil von der ganzen Beute hat Abraham ihm gegeben, oder von dem ganzen Besitz steht eigentlich im Text. Ein Zehntel von dem ganzen Besitz gab der Abraham an diesen Melchisedek. Nun, das ist ja so, man gibt ja den zehnten Teil gibt man, das ist eine symbolische Handlung, das gibt man als Zeichen, dass Gott alles gehört. Also er gibt den Zehnten seiner Habe, seiner Besitztümer, gibt er Gott zum Zeichen, dass Gott alles gehört. Wenn man Gott den Zehnten gibt, dann ist das nur ein, im Alten Testament war das einfach das Zeichen zu sagen, Herr, ich weiß es, eigentlich gehört dir alles, aber ich gebe dir jetzt 10% davon. Und das erinnert mich daran, dass dir alles gehört. Und so hat hier der Abraham Gott den Zehnten gegeben. Und eigentlich hat er es ihm dem Melchisedek gegeben, aber Melchisedek war ja ein Priester Gottes. Und so hat er also Abraham hier diesen Melchisedek geehrt, ja, als einen Priester. Sonst hätte man, später gab es ja in Israel auch Priester, die levitischen Priester, und das Volk musste auch einen zehnten Teil an die Priester abliefern. Und hier hat Abraham das mit Melchisedek getan. Also, jetzt gehen wir mal zu unserem Text. Wir haben hier also, wer ist dieser Melchisedek? Das wurde hier erklärt, dieser Melchisedek ist ein besonderer Mann. Er ist Priester Gottes. Und er ist gleichzeitig auch noch ein König von Jerusalem. Und dann heißt es, Vers 2, der erstens übersetzt heißt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Melech heißt König und Sedek heißt Gerechtigkeit und Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Und er war auch König von Salem, von Jerusalem, das heißt König des Friedens. Salem oder Shalom heißt Frieden. Also so war er König des Friedens und König der Gerechtigkeit. Das sind interessante Namen, denn das sind Namen, die später der Messias bekommt. Der Messias ist der König der Gerechtigkeit. Der Messias ist der König des Friedens. Und es heißt dann weiter in Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Das war für einen Priester ganz wichtig, dass er sagen konnte, wer sein Vater ist und dass er sagen konnte, wer seine Mutter ist und dass er sagen konnte, wer der Opa ist und Uropa und so weiter, ein Geschlechtsregister. Denn ein Priester musste bei den Israeliten, später im Volk Israel, musste ein Priester immer das Geschlechtsregister angeben. Man musste feststellen können, aus welchem Stamm der Priester ist. Aber bei Melchisedek, da braucht man kein Geschlechtsregister. Der hatte keins. Der brauchte auch keins. Der war der einzige Priester dort in Jerusalem. Das Volk Israel gab es noch gar nicht. Der Abraham war ja der Vater von Isaak und von Jakob. Und erst später kam das Volk Israel. Also der Melchisedek, der hat kein Geschlechtsregister. kein Stammbaum. Und das heißt hier, er ist ohne Anfang und ohne Ende. Das heißt, man liest nichts von seiner Geburt, man liest nichts von seinem Tod. Der erscheint plötzlich, da steht er, der Melchisedek, und kommt von Jerusalem. Und er ist ein großer Mann Gottes. Er ist ein Priester und ein König. Nicht Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. In welcher Hinsicht ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht? Weil der Herr Jesus ein König der Gerechtigkeit ist, der Messias. Weil der Messias ein König des Friedens ist. Und weil der Messias keinen Anfang hat. Der Messias ist ewig Gott. Und weil er kein Ende hat. In dem Sinne ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Dieser Melchisedek war nicht der Sohn Gottes. Nein, der war nur ein Priester. Er war ein Mensch, ein König. Aber er hat Parallelen. Er ist ähnlich wie der Sohn Gottes. In dieser Hinsicht, dass er König des Friedens, König der Gerechtigkeit ist. Kein Anfang, kein Ende. Und jetzt sagt er weiter, Vers 4, Vers 3 am Ende, denn dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Und jetzt fragt man sich, wieso bleibt der Melchisedek Priester für immer? Der verschwindet ja wieder im biblischen Bericht. In Kapitel 14 taucht er auf und dann verschwindet er. Aber irgendwo taucht er noch auf. Weiß das jemand, wo er noch auftaucht? Sein Name kommt nochmal vor im Alten Testament. Wo kommt der Name Melchisedek nochmals vor? In 1. Mose 14 kommt er. Und an einer Stelle in der Bibel kommt er noch einmal vor. Was habe ich am Anfang gesagt? Welche zwei Psalmen müssen wir uns merken? Psalm? Psalm 210. Und in welchem kommt er vor? 110. Psalm 110 kommt er vor. Psalm 110. Jetzt liest jemand Psalm 110. Wer liest Psalm 110? Die ersten vier Verse. Psalm 110.
Der Herr sprach zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das Zepter deiner Macht streckt der Herr aus von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voll Willigkeit am Tage deiner Heeresmacht. In heiliger Pracht aus dem Schoße der Morgenröte strömt dir der Tau deiner Jugend hervor. Der Herr hat geschworen und er bereut es nicht. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks.
Da spricht Gott zu dem Messias, setze dich zu meiner Rechten. Und dann sagt er in Vers 4, geschworen hat Jahwe, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also, er wurde König. Wir haben das ja, das Thema hatten wir schon, der Herr Jesus, er wurde König. Als er zum Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes setzte. Und er wurde Priester, auch zu dem Zeitpunkt, als er sich zur Rechten Gottes setzte und Gott zu ihm sagte, du bist Priester in Ewigkeit. Und dieser Melchisedek bleibt Priester in Ewigkeit, sagt er. Das heißt, sein Priestergeschlecht bleibt in Ewigkeit. Er selber ist ja gestorben, der Melchisedek. Es war ja ein Mensch. Aber der Herr Jesus, in dem Herrn Jesus, lebt das Priestergeschlecht von Melchisedek weiter, und zwar in alle Ewigkeit. Und jetzt lesen wir mal weiter im Text. Hebräer Kapitel 7, Vers 4. Schaut aber und seht, wie groß dieser ist, den Abraham, der Stammvater, ein Zehntel der Beute gab. Und die von den Söhnen Levis sind, die die Priesterschaft empfangen, haben das Gebot nach dem Gesetz, den Zehnten von den Leuten zu nehmen, das heißt von ihren Brüdern, obwohl sie aus dem Lenden Abrahams hervorgegangen sind. Aber er, dessen Geschlechtsregister nicht von ihnen abgeleitet wird, hat von Abraham den Zehnten genommen. Und er hat den, der die Verheißungen hatte, gesegnet, aber es ist ohne Widerspruch, der Geringere wird vom Besseren gesegnet. Und hier empfangen Menschen, die hinsterben, den Zehnten, dort empfängt ihn aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Und es wurde sozusagen über Abraham, auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte genommen. Denn er war noch in den Lenden des Vorvaters, als Melchisedek ihm begegnete. Hier setzt der Hebräer-Schreiber setzt ein bisschen voraus, dass wir das Alte Testament kennen. Und wenn man sich die Geschichte im Alten Testament nicht so gut kennt, dann hat man ein bisschen Schwierigkeiten hier. Aber er setzt es voraus, dass diese Christen, an die er hier schreibt, die kennen das Alte Testament. Und er sagt hier, schaut euch das an, dieser Melchisedek ist doch sehr, sehr groß. Wie groß ist dieser? Abraham hat ihm den Zehnten gegeben, also den Zehnten der ganzen Beute hat ihm gegeben, und die von den Söhnen Levis sind, die empfangen den Zehnten. Später in der Geschichte Israels, als dann das Volk Israel herausgezogen war aus Ägypten, hat Gott den Stamm Levi erwählt und die Leviten sollten in der Stiftshütte dienen und die Söhne Aarons sollten Priester sein. Und Aaron, das waren Leviten, aus Aaron wurden die Priester genommen, die Söhne Aarons durften in der Stiftshütte dienen und im Tempel dienen. Und diese Söhne Aarons, die Leviten, die haben den Zehnten von dem Volk genommen. Also die Israeliten mussten ihren Zehnten abliefern und die Leviten haben den in Empfang genommen. Und jetzt sagt er, aber der Melchisedek ist größer. Denn der Melchisedek hat vom Abraham den Zehnten genommen. Und im Abraham steckten die Leviten. Die waren noch gar nicht geboren. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Levi. Und von dem kamen die Leviten. Der Levi, der war noch im Bauch sozusagen. Nicht mal im Bauch. Ja, der war noch lange nicht geboren. Er empfängt den Zehnten. Melchisedek empfängt den Zehnten von Abraham und von all den Leviten, die später von Abraham abstammten. Also dann ist der Melchisedek ein Größerer, sagt er. Und dann sagt er, und da habe ich noch ein Argument, sagt er, das zeigt, dass der Melchisedek größer ist. Vers 6. Er segnete den, Vers 6 am Ende, er hat den, der die Verheißungen hatte, gesegnet. Der Abraham war der Mann, den Gott doch die Verheißungen gegeben hatte. Und der Melchisedek segnet den Abraham. Und wer ist größer? Der, der segnet oder der gesegnet wird? Bitte, Paul. Der segnet, ist größer. Gott ist es meistens, der uns segnet, oder? Gott segnet uns. Der segnet, ist größer. Und hier segnet der Melchisedek den Abraham. Also wer ist größer, Melchisedek oder Abraham? Ganz klar, bitte. Melchisedek ist größer als Abraham. Er segnet den Abraham, das ist das zweite Argument. Und das dritte Argument in Vers 8, hier empfangen Menschen, die sterben, den Zehnten, die Leviten. Hier, bei den Israeliten, oder? Da bekommen die Leviten den Zehnten und die Leviten, die sterben alle. Aber dort bekommt der Melchisedek den Zehnten und der Melchisedek, von dem wird gesagt, dass er lebt. Von dem ist keine Rede vom Tod. Jedenfalls im Text nicht. Im Text scheint dieser Melchisedek auf und im Psalm 110 ist er immer noch da. Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also der Melchisedek ist größer als die Leviten. Und das in Vers 9 und 10, es wurde sozusagen über Abraham auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte genommen. Also er, der Melchisedek, bekommt über Abraham auch von den Leviten den Zehnten. Weil Abraham ihm den Zehnten gibt, dann haben alle, die von Abraham abstammen, ihm auch den Zehnten gegeben. Also er will hier zeigen, Melchisedek ist viel größer als die Leviten. Wieso war das wichtig? Weil die Juden gesagt haben, es gibt nur einen hohen Priester, das ist unser hoher Priester aus dem Hause Aaron. Das gilt, der darf in den Tempel gehen, der macht den Tempeldienst und so weiter. Und dann kamen die Gläubigen, die Christen haben gesagt, unser hoher Priester heißt Jesus Christus. Dann haben sie gesagt, nichts da mit Jesus Christus. Und der wahre hohe Priester ist der Sohn Abrahams. Steht ja in der Bibel. Und da konnten sie in der Bibel zeigen, schau, steht, die Söhne Abrahams, die sind die hohen Priester. Und jetzt zeigt der Apostel, zeigt jetzt hier in diesem Brief, dass der Melchisedek viel höher ist als der Levi. Und er zeigt, schau, in eurer Bibel steht doch schon, dass der Messias ein Priester nach der Ordnung von Melchisedek ist. Und das ist über Levi, höher als Levi. Das war ein sehr, sehr gutes Argument für jene Juden, die da den Christen Schwierigkeiten machten. Und dann in Vers 11, Kapitel 7, Vers 11, wenn also tatsächlich die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum käme, denn das Volk war auf es hin mit dem Gesetz versehen worden, welcher Bedarf hätte dann noch bestanden, einen anderen als Priester auftreten zu lassen, nach der Ordnung Melchisedek, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu ernennen? In Vers 11 und den folgenden Versen zeigt er jetzt, dass die Priesterordnung des Messias, die melchisedekische Priesterordnung, höher ist und wirksamer ist als die levitische oder aaronitische Priesterordnung. Also Priestertum und Gesetz Mose wurden geändert. Und er zeigt das anhand der Geschichte mit Melchisedek. Lesen wir mal die Verse 11 bis 14. Wenn also tatsächlich die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum käme, denn das Volk war auf es hin mit dem Gesetz versehen worden, welchen Bedarf hätte da noch bestanden, einen anderen als Priester auftreten zu lassen nach der Ordnung Melchisedeks, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu nennen? Also wenn das das vollkommene Gesetz wäre, das levitische Priestertum, das aaronitische Priestertum, dann wäre es nicht nötig, später noch zu reden von einem Priester nach einer anderen Ordnung. Vers 12. Denn mit der Veränderung des Priestertums geschieht notwendigerweise auch eine Veränderung des Gesetzes. Denn der, auf den hin dieses gesagt wird, hat an einem anderen Stamme teil, von dem keiner den Altar bedient hat. Denn es ist offensichtlich, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, in Bezug auf welchem Stamm Mose nichts über ein Priestertum sagte. Was er hier, sein Argument ist hier, schaut, wenn es einen anderen Priester gibt nach der Ordnung Melchisedeks, dann müssen ja die irdischen Priester nach der Ordnung Levis aufgehört haben. Also die Änderung von Priestertum und Gesetz ist vom Psalm 110 her nötig. Steht ja da, der ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks und zwar für ewig. Wenn ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, dann brauchen wir keine levitischen Priester mehr. Keine mehr, die von Aaron abstammen. Also die Änderung ist vom Psalm 110 her nötig, weil er, der Messias, nach einer anderen Ordnung Priester ist. Folglich war das levitische Priestertum nicht gut genug. Wenn man das Priestertum verändert, dann deshalb, weil es nicht gut genug ist. Wenn sich jemand ein neues Auto kauft, dann normalerweise deshalb, weil das Alte nicht gut genug ist. Und wenn man ein neues Priestertum einführt, dann deshalb, weil das Alte nicht gut genug ist. Damit zeigt er, dann muss ja das Gesetz geändert werden. Das Gesetz von Mose muss geändert werden. Tatsächlich. Vers 15 bis 19. Und es ist noch umso reichlicher deutlich, wenn nach der Ähnlichkeit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn es geschieht einerseits ein Aufheben des vorausgehenden Gebotes wegen seiner Schwachheit und Unnützlichkeit, denn das Gesetz brachte nichts zur Vollendung. Und andererseits eine Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir zu Gott nahen. Also was haben wir jetzt hier? Er sagt, schaut, die Änderung von Priestertum und Gesetz ist verständlich. Zuerst hat er gesagt, die Änderung ist nötig. Steht ja in Psalm 110, es muss eine Änderung stattfinden. Jetzt sagt er, die Änderung von Priestertum und Gesetz ist vom Wesen her verständlich. Wieso ist es verständlich? Sagt er, weil das war fleischlich. Da steht es in Vers 16. Der Melchisedek-Priester, der ist es nicht nach einem Gesetz eines fleischlichen Gebotes, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Wir haben hier fleischlich gegen Leben. Fleischlich hat zu tun mit dem Diesseits, mit dem hier Leben, auf dem irdischen Leben. Das ist fleischlich, das ist vergänglich. Da hat man zu tun mit Dingen, die mit dieser Welt zusammenhängen. Diese Priester, die mussten dienen in einem Tempel, die mussten irgendwelche Tiere darbringen, die konnten nicht die ganze Zeit Priester bleiben, die mussten sterben. Das war alles abhängig von diesem Leben, vom diesseitigen Leben. Aber der andere, der Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der lebt ewig. Der hat ein unvergängliches Leben. Und dann sagt er, schaut, das ist doch logisch, dass ein Gesetz, das mit fleischlichen Dingen zu tun hat, das muss vergehen. Aber ein Gesetz, das mit ewigen Dingen zu tun hat, das bleibt. Ich habe gestern schon gesagt, dass manche Leute Schwierigkeit haben und sich nicht vorstellen können, wieso hat denn Israel nicht auf der Erde eine Zukunft. Wisst ihr, warum nicht? Weil das diesseitig ist und nicht ewig. Und die Bibel sagt, die Zukunft Israels ist ewig. Ja, ich habe gestern Bibelstellen vorgelesen, die zeigen, dass die Zukunft Israels eine ewige Zukunft ist. Dann geht es ja gar nicht mit irdischen Priestern, weil die irdischen Priester müssen sterben. Die leben nicht ewig. Wir brauchen einen Priester, der nicht stirbt. Dann kann das erfüllt werden. Die herrliche Zukunft Israels kann nur funktionieren mit einem Priester, der nie stirbt. Ja, wo nehmen wir den her? Nach der Ordnung Melchisedek. Einen Auferstandenen, der zu Rechten Gottes sitzt. So einen hohen Priester braucht man. Also, es ist logisch und es ist verständlich, dass das mosaische Gesetz aufhören muss. Die Juden haben gesagt, nein, niemals, das mosaische Gesetz hört nie auf. Das bleibt immer so gleich. Wir werden immer die Priester haben und immer, das steht ja in der Bibel. Sie haben das missverstanden. Ja, aber in der Bibel steht doch, diese Priester werden für immer Priester sein. Nun, das Wort für immer heißt unausgesetzt. Die priesterlichen, die levitischen Priester sind unausgesetzt Priester. Das heißt, einer löst den anderen ab. Immer weiter, immer weiter. Das heißt aber nicht, dass es ein Ende, kein Ende hat. Hier ist der Beweis, dass das Priestertum ein Ende hat. Irdisches Priestertum hat ein Ende. Kann gar nicht vollkommen sein. Es gab dann Leute später, die haben gemeint, wir brauchen auch unter den Christen irdische Priester, die wieder sterben. Das kann nicht funktionieren. Versteht ihr? Das kann nicht funktionieren. Wenn wir einen Priester haben, der die Sachen zwischen uns und Gott erledigt für uns. Die Leute kommen in die Kirche und sagen, dort vorne haben wir unseren Priester, der erledigt die Sache für mich. Das sagt mir einer. Ja, ich habe meine Religion und wenn man geboren wird, dann macht der Priester irgendwas für mich, der tauft mich oder irgend sowas Und wenn ich heirate, dann macht er auch irgend sowas und gibt seinen Segen. Und wenn ich krank bin, dann kommt die Krankensalbung, wenn ich todkrank bin. Und zum Schluss kommt die Todessalbung, oder wie heißt das? Ja, Krankensalbung, sagt man. Oder? Das heißt, da kommt die Beerdigung. Ja. Die machen alles für mich. Die Kirche erledigt die Sachen zwischen Gott und mir. Das ist ein falsches Denken, das ist ein israelitisches Denken. Der Israelit hat so gedacht, ja, der Priester, der erledigt die Sachen zwischen Gott und mir. Heute gibt es noch viele Christen, die denken so irdisch, weil sie die Bibel nicht lesen und weil sie vor allem den Hebräerbrief nicht gelesen haben. Der Hebräerbrief zeigt uns, dass das irdische Priestertum aufgehört hat, sobald der Herr Jesus sich auf den Thron Gottes gesetzt hat. In Jerusalem und sonst auf der ganzen Welt. Gibt kein irdisches Priestertum mehr. Gibt es keinen hohen Priester, der irgendwas für uns erledigt, als Mittler zwischen Gott und Menschen. Nein, der Herr Jesus ist jetzt der Mittler zwischen Gott und Menschen. Jetzt machen wir weiter. Ich habe hier noch Unterpunkte auf der Folie. Darf ich noch kurz vorlesen? Da steht gegenüber das fleischliche Gebot, in Vers 16, und die Kraft eines unauflöslichen Lebens. Das fleischliche Gebot, das hatten die aaronitischen, israelitischen Priester, und das unauflösliche Leben, das hat der Herr Jesus. Das zeigt, das erste ist vergänglich, das zweite ist ewig. Das Gesetz brachte nichts zur Vollendung, steht in Vers 18. Denn es geschieht ein Aufheben des Gesetzes wegen seiner Schwachheit und Unnützlichkeit. Das Gesetz des Mose war zu schwach und war nicht nützlich für die Ewigkeit. Es brachte nichts zur Vollendung. Andererseits geschieht eine Einführung einer besseren Hoffnung, nämlich durch den Herrn Jesus. Jetzt haben wir eine bessere Hoffnung. Jetzt brauchen wir nicht mehr den alten Priester, jetzt haben wir einen neuen Priester und der schaut für unsere Zukunft. Der ist jetzt wirklich in der Lage, mir zu helfen. Jetzt gehen wir noch weiter. Vers 20 bis 22. Und insofern es nicht ohne Eidschwur geschah, denn sie, die levitischen Priester, sind ohne Eidschwur Priester geworden, aber er, der Messias, mit einem Eidschwur, durch den, der zu ihm spricht, der Herr schwor, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er sagt, habt ihr genau gelesen, Psalm 110? Der Herr hat geschworen, das hat er bei Aaron nicht getan und bei den Leviten. Aber bei dem Messias, da hat er geschworen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also, nochmals Vers 20. Und insofern das nicht ohne Eidschwur geschah, Vers 22, insofern ist Jesus der Bürger eines besseren Bundes geworden. Also bei der Melchisedek-Ordnung handelt es sich um einen besseren Bund. Da hat Gott geschworen. Und es wird ihn nicht gereuen in Ewigkeit. Und dann weiter. Vers 23. Und sie, die Leviten, sie sind viele, die Priester geworden sind, wegen des Todes, der sie am Bleiben hindert. Aber er, der Messias, hat wegen seines Bleibens in Ewigkeit das Priestertum als ein unübertragbares oder unveränderliches, ewiges. Also jetzt steht er noch einmal gegenüber, die Aaron-Priester, die von Levi abstammen, die aaronitischen Priester, die müssen immer wieder ersetzt werden. Ständig ein neuer Hohepriester. Wenn der eine gestorben ist, kommt der nächste Hohepriester und der nächste und der nächste. Und das Volk muss sich immer wieder einstellen auf einen neuen hohen Priester. Aber er, der Messias, der wird nie ersetzt. Der hat sich einmal gesetzt auf den Thron. Und Gott sagt zu ihm und hat geschworen, du bist Priester in Ewigkeit, wird nie ersetzt. Also er hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unveränderliches und ewiges Priestertum. Das ist ein so starkes Argument für einen Juden. Ich hätte jetzt am liebsten einen Juden da und würde ihm das erklären. Das ist ein so starkes Argument. Da kann man nichts dagegen sagen. Steht ja in der Bibel, steht ja im Psalm 110, dass Jesus, der Messias ein Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons. Nächstens, 25, jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Deshalb vermag er auch bis aufs ganz Vollkommene zu retten die, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Die Schlussfolgerung ist, weil wir einen ewigen hohen Priester haben, weil unser ewiger hoher Priester wirklich retten kann, und also weil unser ewiger hoher Priester auf dem Thron sitzt, kann er bis zur Vollendung und für uns eintreten. Das heißt, er kann uns bis zum Ziel, bis aufs ganz Vollkommene retten und uns helfen. Er kann bis aufs Vollkommene die retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Das ist wirklich ein hoher Priester, so einen brauchen wir. Und in den nächsten Versen wird er jetzt sagen, dass Jesus alles erfüllt, alle Voraussetzungen erfüllt, um uns wirklich auch ans Ziel zu bringen. Vers 26, denn ein solcher hoher Priester ziemte uns. Also das ist genau der hohe Priester, der passend ist für uns. Er ist rein, also heilig, frei vom Bösen, unbefleckt. Unbefleckt heißt ohne Flecken, ohne Schmutz, ohne moralischen Schmutz. Von den Sündern geschieden, das heißt ohne Sünde, abgesondert, der sündigt nicht mit irgendjemandem zusammen mit. Und er ist höher als die Himmel. Der sitzt nicht in Jerusalem, auf der Erde, der sitzt im himmlischen Jerusalem. Der sitzt auf dem himmlischen Thron Davids. Der sitzt auf einem höheren Platz, hat auch einen größeren Überblick. Vers 27, der es nicht täglich nötig hatte, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses tat er ein für allemal. Er brachte sich ja selbst dar als Opfer. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Aber das Wort des Eides, das erst nach dem Gesetz kommt, einen Sohn, der auf ewig vollendet ist. Also jetzt zurück zur Folie. Er ist rein von Sünde, dieser hohe Priester. Er hat gar nichts zu tun mit Sünde. Im Gegensatz zu den israelitischen Hohenpriestern, die haben genauso gesündigt wie alle anderen Menschen. Der hat nie gesündigt. Der ist größer als unsere Welt. Er ist höher. Er sitzt auf einem höheren Platz und kann deshalb allen helfen, auf der ganzen Welt. Sein Opfer gilt ein für alle Mal, das haben wir jetzt gelesen in Vers 27, der es nicht nötig hat, für die eigenen Sünden ein Opfer darzubringen, sondern sodann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan. Er hat ein für alle Mal ein Opfer dargebracht, sich selber dargebracht. Sein Opfer gilt ein für alle Mal. Es wird nicht wiederholt. Das ist ein Opfer und das war abgeschlossen. Sein Opfer. Dann das nächste, er ist Sohn. Vers 28, am Ende. Gott setzt einen Sohn ein. Das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben, aber das Wort des Schwures, des Eides, setzt einen ein, der Sohn ist, und der ist auf ewig vollendet. Also wir haben hier fünf Aussagen. Er ist rein von Sünde. Er ist größer als unsere Welt. Er sitzt im Himmel. Sein Opfer gilt ein für alle Mal, nicht wie der hohe Priester, der jedes Jahr ein Opfer darbringen muss. Und er ist der Sohn, höher als die Engel. Er ist nicht nur irgendein Mensch, er ist Sohn Gottes. Und er ist auf ewig vollendet. Der ist am Ziel. Der ist schon längst ans Ziel gelangt. Der sitzt. Wenn man sitzt, dann ist man fertig. Was machen die Priester? Welche Körperhaltung haben die Priester im Tempel? Sie stehen. Ja, wolltest du sagen? Entschuldige. Sie stehen. Der sitzt. Stehen hat zu tun mit Dienst. Ja, ich muss dienen, da dienen, dort dienen. Bin noch nicht fertig. Der sitzt, alles fertig. Auf ewig vollendet.
Ab und zu steht er noch auf.
Nein, im Sinne des Dienstes sitzt er.
Ja.
Dass er aufgestanden ist, als Stephanus kam, das war nur eine Geste des Empfanges. Das sind ja zwei verschiedene Bilder. Das sind sowieso Bilder, muss man immer wieder dran denken. Ich bin da jetzt durchgerast durch das Kapitel. Sind aber trotzdem Fragen. Habt ihr noch irgendeine Frage? Seid ihr irgendwo stecken geblieben? Bitte? Dritter Vers. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang des Lebens, ohne Ende der Tage. Das gemeint die Art und Weise, wie das dort in 1. Mose 14 berichtet wird. Wir lesen nichts von einem Vater und nichts von einer Mutter. Man weiß überhaupt nicht, woher der kommt. Und wir lesen nichts von seinem Anfang, nichts von seinem Tod. Im Gegenteil, im Psalm 110 lebt jedenfalls sein Geschlecht lebt noch, nach der Ordnung Melchisedeks. Ja. Der ist nicht in Vergessenheit geraten. Nein, der lebt weiter. Das heißt, in dem Sinne, wie die Bibel von ihm spricht, ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Das heißt, das ist nicht der Sohn Gottes, gar nicht. Der ist ein Mensch. Aber er hat so viele Parallelen zu dem Herrn Jesus. In dem Sinne ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Ist das verständlich?
Warum stelle ich so eine Frage? Es gibt so eine echte Lehre, ja? Eine schlechte Lehre gibt es also. Ich wollte das so ein bisschen mehr erklären und vielleicht auch mehr verstehen. Ja?
Was ist die Frage noch? Was ist die Unklarheit?
Diesen basiert eine Lehre, sagt er, die
ja. Führt. Ah, ja, ich verstehe. Ja, wenn man das jetzt wenn man den Vers nicht genau liest, da steht ja, ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht, dann könnte man irregeführt werden und meinen, der Melchisedek, das ist der Herr Jesus im Alten Testament. Das ist er nicht. Ja, das meinen manche, aber das ist nicht richtig. Ja. Ja. Es ist ganz einfach, wir müssen uns nur hineinversetzen in den Schreiber, Apostel, der hier geschrieben hat, wenn er sagt, schaut euch diesen Melchisedek im Alten Testament an und sucht die Parallelen zu Jesus. Das sind ganz viele Parallelen zu Jesus, sagt er, zu dem Sohn Gottes. Und insofern ist er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht. Man darf nicht zu viel in die Bibel hineinlesen, was dort nicht drin steht. Ja. Die Bibel sagt nicht, dass der Melchisedek der Herr Jesus war. Überhaupt nicht.
Ja, und wir haben ja auch die Absicht, das Richtige zu lernen.
Ja.
Und wer das Richtige weiß, dem kann das Falsches unterkommen, der wird das sofort merken.
Ja.
Wenn wir Zeit dafür viel verwenden, um das Falsche noch zu erklären, das ist schwierig.
Ja, also der Text an sich ist eigentlich nicht schwierig. Der Text hier in Hebräer 7. Ja, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann merken wir, er zeigt den Unterschied von dem levitischen Priestertum zu dem Messias-Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks. Und dieses Priestertum ist ewig, das von dem Messias und das von den anderen, das ist zeitlich. Das ist fleischlich, hat mit dieser Welt zu tun, das andere ist kräftig, nach der Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Also diese zwei werden hier krass gegenübergestellt und für einen Juden ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Argument, weil der Jude, der würde mit seinem Alten Testament kommen und würde sagen, ja, aber steht doch geschrieben im Alten Testament, immer sind es die Söhne Levis, wir sind alle Ewigkeit. Sagt er, der Psalm 110 zeigt, dass es nicht bis in alle Ewigkeit ist. Der Psalm 110 zeigt, dass der Messias gar nicht nach der, ein Priester ist von, aus dem Stamme Levi. Der Messias kommt ja gar nicht aus dem Stamme Levi. Aus welchem Stamm kommt denn der Messias? Kinder, weiß es jemand von euch? Aus welchem Stamm kommt der Messias Jesus Christus? Da gab es 12 Stämme bei den Israeliten. Weiß da noch jemand anderer das auch? Ja? Aus dem Stamme Juda. Und Juda ist nicht Levi. Es waren zwar Brüder. Ja, der Juda war der vierte und viertgeborene, Levi war der drittgeborene. Aber der eine bekam das Priestertum und der andere bekam das Königtum. Man konnte nicht gleichzeitig Priester und gleichzeitig König sein. Unmöglich. Man kann nicht gleichzeitig von Levi abstammen und gleichzeitig von Juda. Geht nicht. Die Leviten durften nur untereinander heiraten. Aber Melchisedek war König und Priester, aber vom Stamme Juda. Auf der Erde hätte er gar nicht Priester werden dürfen. Wenn der Herr Jesus in den Tempel gegangen wäre, hätte er gesagt, übrigens, ich möchte auch gern mal Priester werden. Was hätten die gesagt? Raus? Bist du aus dem Stamm Juda? Disqualifiziert. Die müssten zwei Leute haben. Ja, man müsste zwei haben. Wenn man König und Priester braucht, müsste man zwei Leute haben. Einen, der aus Juda kommt, der ist König. Und einer, der aus Levi stammt, der ist Priester. Aber hier, der Herr Jesus, der ist ja auf der Erde gar kein Priester. Und er will auf der Erde auch nie ein Priester sein. Und er wird nie auf der Erde ein Priester sein. Obwohl manche das immer noch nicht verstanden haben. Manche meinen, der Herr Jesus wird auf der Erde ein Priester sein. Obwohl der Hebräerbrief sagt, es geht gar nicht. Auf der Erde könnte er gar kein Priester sein. Aber zu Rechten Gottes kann ein Priester sein. Weil er nach der Ordnung Melchisedek ein Priester ist. Auf der Erde sind nur levitische Priester. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ist es laut diesem, Kinder, ich weiß nicht, ob ihr das, probieren wir es mal. Ist es also möglich, dass man einen himmlischen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks droben hat und zugleich einen irdischen hohen Priester auf der Erde? Nach der Ordnung Levis? Selina?
Nein.
Nein. Es ist unmöglich. Die beiden schließen sich aus. Wenn der Herr Jesus als Priester gilt, als ein gültiger Priester ist, dann hat er das levitische Priestertum abgelöst. Das heißt, dann gelten die levitischen Priester nicht mehr als Priester. Nicht mehr vor Gott. Nun, eine Zeit lang wollten sie noch Priester sein. 40 Jahre waren sie noch Priester. Der Herr Jesus saß längstens schon auf dem Thron Davids. 40 Jahre lang waren auf der Erde noch Priester und Gott hat es noch geduldet. Aber dann hat Gott einen Schlussstrich gemacht. Wie hat Gott einen Schlussstrich gemacht auf der Erde, dass es kein Priestertum mehr geben konnte? Was hat er da gemacht? Der Herr Jesus war schon längst im Himmel. Auf der Erde gab es noch einen Tempel und da waren Priester. Und wie hat Gott einen Schlussstrich gemacht? Er hat gesagt, so, jetzt könnt ihr gar nicht mehr Priester sein. Den Tempel hat er weggenommen. Bis zum heutigen Tag. Selbst wenn die Juden einen Tempel bauen würden, er würde ihnen überhaupt nichts helfen. Das ist ja lustig. Die Juden, die wollen gerne einen Tempel bauen, aber sie haben keine Priester für die Tempel. Sie haben keine Priester. Priester darf man nur sein, wenn man offizielles Geschlechtsregister aufweisen kann. Und kann jemand ein offizielles Geschlechtsregister aufweisen nach 70 nach Christus? Die waren alle im Tempel aufbewahrt, die Geschlechtsregister. Und da kam das Feuer. Und wo sind die Geschlechtsregister jetzt? Es gibt gar keine Geschlechtsregister mehr. Das heißt, selbst wenn die Juden einen Tempel bauen würden, die haben keinen Priester. Weil Priester muss ein Geschlechtsregister vorweisen. Und es gibt keinen Menschen, der ein Geschlechtsregister vorweisen kann. Niemand. Sagt er, ja, aber da gibt es einen Kohen, der heißt Kohen und der ist sicher ein Priester. Das gilt nicht. Wie war das bei Esra? Da kamen einige Kohen, die heißen alle Priester. Und er sagten, wir wollen auch Priester sein. Und dann haben sie gesagt, ja bitte, zeig das Geschlechtsregister. Ich sagte, wir haben es verloren, wir haben es nicht. Pech gehabt, kein Priester. Wer kein Geschlechtsregister hat, darf nicht Priester sein. Auf der Erde ist Schluss mit Priester, weil es keine Geschlechtsregister mehr gibt. Außerdem würde das nicht helfen. Warum? Weil ein levitischer Priester sowieso nicht gilt. Jetzt gilt das Melchisedek-Priestertum. Und das ist im Himmel. Also vergesst die ganze Sache mit dem Tempel. Das hilft niemandem etwas. Ja, natürlich. Natürlich wollen sie, bereiten sie vor und wollen ihren Tempel bauen, aber was hilft ihnen? Hilft ihnen überhaupt nichts. Dadurch wird man vor Gott nicht, dass wir Gott überhaupt nicht anerkennen. Das ist ein Spiel. Da war mal ein Bruder, gleich machen wir die Pause, einen Satz noch. Da war mal ein Bruder, der hat einem Priester, einem menschlichen Priester heute, die Frage gestellt, nach welcher Ordnung sind Sie denn Priester? Das war in Österreich. Da gibt es viele Priester. Haben Sie gesagt, nach welcher Ordnung sind Sie Priester? Und dann stand der Priester und hat gesagt, ja. Hat gesagt, ja, nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung Aarons oder nach der Ordnung Melchisedeks? Da hat er noch weniger gewusst. Zum Schluss hat er gesagt, nach der Ordnung Roms. Ich sagte, ja, aber das steht nicht in der Bibel. Das geht nicht. Es gibt keine irdischen Priester in dem Sinne. Gut, Pause.